mal mit der Frage anschließen. Frank hat ja vorhin ja schon eingangs mal so eine Frage gestellt. Ich beginne auch mal mit einer Frage oder Fragen. Was meint ihr denn, wie häufig kommen die Wörter Glaube, Glauben im Alten Testament vor? Na, ich bin jetzt mal auf eure Zwischenrufe gespannt. Ihr müsst einfach mal hinein. Was meint ihr, wie häufig kommt das vor? 300, 500, 50, wir raten. Man kann nicht falsch raten, wir raten. Ja? 600. 20. Ja, ungefähr 25 Mal. Hättet ihr das gedacht? Hä? 25 Mal. Aber jetzt im Neuen Testament, jetzt holen wir auf. Was meint ihr, wie häufig kommt das so im Neuen Testament vor? Mehr. Ja, es kommt öfter als 25 Mal vor. Ja, ungefähr 300 Mal. Ungefähr 300 Mal. Man sieht also im Neuen Testament, also erstmal sind wir überrascht davon, so wenig nur im Alten Testament. Man sieht, im Neuen Testament kommt es häufiger vor. Das fällt richtig auf, ja. Okay, könnt noch mal weiterraten, sind dabei. Ich habe auch geguckt, was meint er denn, in welcher Schrift im Neuen Testament kommt es am häufigsten vor, dieses Wortstamm Glaube, Glauben? Johannes, Römerbrief, Hebräerbrief. Im Römerbrief und im Hebräerbrief, obwohl es in der Apostelgeschichte auch häufig kommt, gleich dahinter. Ja, im Römerbrief, glaube ich, Anfang 40 Mal, im Hebräerbrief 30 Mal. Also wer sich da so ein bisschen auskennt, der weiß, im Hebräerbrief gibt es ja richtig ein Kapitel darüber raus. Da geht es Glaube, 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 Glaube. Da kommt das in dem Kapitel schon 25 Mal vor. Wie dem auch sei. Es wird wohl nicht die große Überraschung gewesen sein, dass das Wortpaar Glaube, Glauben gerade auch im Neuen Testament eine größere Rolle spielt, so häufig verwendet wird. Und wer die Gottesdienste aufmerksam mitverfolgt, der kriegt das ja im Gottesdienst auch dauernd mit. Es ist immer von Glauben die Rede. Ob wir Lieder singen, wie gerade dieses letzte Lied, Ich glaube. Ganz häufig benutzen wir das, aber durch das häufige Benutzen ist es noch nicht verstanden. Nicht immer verstanden. Und wenn man heute etwas verstehen will, wo guckt man heute nach? Heute schlägt man an Wikipedia auf und fragt sich, ja, was ist das denn Glaube, Glauben? Ich habe das mal mitgebracht, ich habe mal so zwei Definitionen mitgebracht. Unter Glauben versteht man, also Wikipedia, wer auch immer das geschrieben hat, unter Glauben versteht man meist eine Wahrscheinlichkeitsvermutung. Frank, ich wurde so dran erinnert, als du sagtest, du hattest diese Woche so einen kleinen Eingriff und die Ärzte hatten dir wohl gesagt, das wird schon gehen. Und du hattest die Vermutung, dass es die Nacht gut gehen würde. War nicht so ganz. Die Vermutung hat betrogen. Eine andere Definition findet man auch in Google. Glaube ist eine feste Überzeugung, die nicht auf Fakten, Beweisen, sondern auf dem Gefühl beruht. Also ich übersetze das mal. Ihr Abi-Leute, ihr glaubt beispielsweise, dass die Abi-Arbeit in Mathe schwer werden wird. Ihr habt da so ein Gefühl. Als ich neulich samstags mal vorbeifuhr und die, glaube ich, 120, 140 Leute gesehen habe, die dem Günther den Kurs dann nochmal besuchen wollen, dachte ich, das Gefühl haben mehrere, dass die Abi-Arbeit in Mathe schwer wird. Martin Luther war nach einem Gewittererlebnis zu einem frommen und ehrlichen Augustinermönch geworden. Augustinermönch. Sein Vater, der hatte ganz andere Pläne über seine Zukunft. Schließlich sollte er, dieser Martin, er sollte mal den Betrieb übernehmen. Ja, er sollte mal, der Betrieb war Minen, die der Vater hatte und auch sonstigen Besitz. Er sollte das verwalten. Aber der junge Martin, der hatte dem Gott ein Versprechen gegeben bei einem Gewitter. Und so trat er dann in einen Orden ein. Und er unterwarf sich in diesem Orden strengen Regeln. Ich habe da mal nachgeguckt. Ich lese sie uns mal so ungefähr vor, zumindest mal so in Stichpunkten. Der Augustinerorden lebt, glaube ich, so von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grundaussagen. Zum einen, das Leben in der Ordensgemeinschaft soll von Liebe und von Eintracht geprägt sein. Also man soll auch gut miteinander umgehen dort. Ja. Aber das wird man sagen, ja schön. Da gibt es aber noch andere Dinge, da wird man sagen, Vorsicht. Wer zum Augustinerorden beitritt, war das damals schon, der verzichtet auf persönlichen Besitz. Nennen wir ihn auch einen Bettelorden. Und zu diesem Orden gehört es auch zu der Ordensverpflichtung Enthaltsamkeit. Also nicht nur keine Ehe und kein Sex und auch sonst kein sinnliches, aber auch kein materielles Begehren. Eben nichts begehren. Dann gehört dazu gegenseitige Verhaltenskontrolle. Also es war ganz standesgemäß, dass der andere auf einmal die Tür aufmacht und sagt, was machst du denn jetzt da? Was denkst du denn jetzt? Jetzt erzähl mir mal, was du jetzt denkst. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Nicht immer, ne? Aber das war Standard. Ja? Unterordnung unter die Gemeinschaft und die Autorität der Oberen. Und regelmäßige Gebetszeiten. Kleiner Tipp, die begannen morgens um kurz nach drei. Sorry, aber warum tut der Mann sich das an oder tat sich das an? Solche Regeln einzuhalten. Luther zumindest, er tat sich das an, weil er eine gefühlte Angst hatte. Eine gefühlte Angst vor einem mächtigen und strafenden Gott. Und ihn quälte immer diese Frage, genügt es, wie ich mich verhalte? Genügt das in Gottes Augen? Heute würden wir sagen, der Mann führt ein religiöses, extremistisches Leben. Er beschreibt es selbst einmal so. Das Schuldbekenntnis habe ich immer wieder abgelegt. Und man kann das nachlesen in seinen Schriften. Sein Beichtvater kam gar nicht mehr raus. Der kam immer wieder vor die Tür. Ja? Ich habe das Schuldbekenntnis immer wieder abgelegt. Und kaum war ich zur Tür raus, war er wieder drin, weil ich was Schlechtes gedacht hatte. Und wenn ich nur überheblich gedacht hatte, in dem Sinne, jetzt habe ich aber alle meine Sünden bekannt. Klatscht die nächste. Das Schuldbekenntnis habe ich immer wieder abgelegt und die Strafe, die ich zur Buße tun musste, willig ausgeführt. Aber dennoch habe ich die gewünschte Gewissheit, Klammer, Gottes Kind zu sein, nie erlangt. So lebte dieser junge Mönch einige Jahre und immer in dieser Knechtschaft, dieses Denken, das prägte ihn morgens um drei schon. Und dann eines Tages, gehört natürlich jeden Tag auch dazu, die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren, da bleibt er hängen an einem Bibelvers aus dem Römerbrief Kapitel 1. Ich lese ihn uns mal, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Paulus schreibt dort, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, jetzt lese ich mal die Luther-Übersetzung, die für Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Ich habe die nie richtig verstanden als Jugendlicher. Ich bin froh über die Variante, die es jetzt hier gibt, um es besser deutlich zu machen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und ich füge diesen Bibelvers gleich noch einen anderen an. Paulus schreibt den einige zwei Kapitel später in Römer 3. Wieder um das Gleiche geht es. Römer 3, Vers 28. Denn für mich steht fest, schreibt Paulus, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistung, wie das Gesetz sie fordert. Ich versuche mal ein paar Gedanken dazu auszuführen. Der erste, ohne Fleiß kein Preis. Ohne Fleiß kein Preis. Das ist doch bis heute eigentlich der Grundsatz in unserer Gesellschaft. Ohne Fleiß kein Preis. Und ja, das ist auch so. Das ist beim Auswendiglernen des Einmaleins schon so. Wenn du das nicht auswendig lernst, wirst du das nicht können. Und dann klappt es mit dem Rechnen irgendwie nicht. Kriegen die Kinder in der Schule schon beigebracht. Und ich weiß, wenn wir das Einmaleins konnten, dann gab es immer so Ratespielchen, dann kriegt man so ein kleines Kärtchen überreicht als Schüler. Ja, Leistung. Hier hast du eine Karte dafür als Auszeichnung. Das gilt aber auch beim Führerscheinprüfung, oder? Ohne Fleiß kein Preis. Wenn man nicht lernt, wird man die Prüfung nicht bestehen. Leben ist einfach kein Ponyhof, sage ich manchmal auch zu unseren Kindern. Die kennen das. So ist das. Wer etwas im Leben erreichen will, der muss auch etwas dafür tun. Ja, das ist so. Das wollen wir gar nicht wegdiskutieren. Das ist so. Was aber in vielen tausend Zusammenhängen richtig ist, das muss doch auch bezüglich Gott richtig sein. Was ich denke. Wenn ich bei ihm etwas erreichen will, muss ich dafür etwas tun. Und zur Zeit Luthers bestimmte dieser Gedanke einfach das Denken und das Handeln. Reformation, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt, tun, vor Gott was haben will. Und für ihn, aber Luther, war es damit auch folgerichtig, dass er in ein Kloster mit einer strengen Ordnung ging. Denn wenn es einen Weg geben würde, Gott gnädig zu stimmen, dann musste das ein Leben sein, das man führt, und zwar gänzlich führt, so wie es ihm gefällt. Das ist doch kein schlechter Gedanke, oder? Der Gedanke bis heute nicht schlecht. Wir führen ihn, ich sag mal, auf eine gewisse Weise bestimmt auch weiter. Ich glaube nicht ganz so ehrlich, wie man das damals gemacht hat. Wir haben eine andere Art heute. Von unserer Gesellschaft geprägt ist diesem Gedanken weiterhin Tür und Tor geöffnet. Wir sagen das aber nicht mehr, zumindest nicht mehr so offensichtlich. Und zugegeben, wir handeln auch nicht mehr ganz so konsequent. Also keiner von uns gehört zu einem Bettelorden und hat sein ganzes Geld der Gemeinde gegeben, oder? Wir müssten den Kassierer fragen. Nee, irgendwie anders. Aber ich finde, dieses Fleiß-Preis-Denken, das hat heute auch noch Auswirkungen und Prägung, auch im frommen Bereich. Ich habe mir so zwei Dinge herausgegriffen. Da geht es zum einen um eine heimliche Anerkennung, die wir bei Gott fördern wollen. Eine heimliche Anerkennung. Kann ja so ganz fromm sein. Also weißt du, Gott, ich spende dir eine gute Summe und mach doch bitte dafür, dass mein Enkel im Sommer bei der Spanien-Freizeit mitfährt. Du weißt, wenn er schon dabei ist, das wäre doch eine gute Gelegenheit, dass er zum Glauben kommen könnte. Ich spende auch was dafür. Ja. Anderer Gedanke. Gott, wenn du mich wieder gesund machst. Also wenn es so sein kann, oder dass meine Ehe wieder stabil wird. Du weißt, dann will ich auch ganz fest in der Gemeinde mitarbeiten. Oder ein dritter. Jesus Christus, wenn ich wirklich täglich die Bibel lese und bete, dann lässt du mich doch die Ausbildungsprüfung bestimmt mit gut bestehen. Leute, gewiss habe ich sowas auch schon gebetet, wenn es um Englischklausuren ging. Ja klar. Ihr nicht? Wir Menschen neigen dazu, sowas aufzunehmen, so einen Deal mit Gott aushandeln zu wollen. Und das gilt nicht nur, wenn es um unser Seelenheil geht. Das gilt auch eine Stufe kleiner. Heimliche Anerkennung bei Gott fördern wollen. Oder was anderes. Eine Anerkennung verdienen oder eine geforderte Anerkennung verdienen. Oder die fromme Variante dazu. du musst dich erst im Glauben bewähren. Und gemeint ist, du musst eine bestimmte Lebensweise an den Tag legen, bevor du doch ernsthaft damit rechnen kannst, dass Gott segnend in dein Leben eingreifen kann. Kennt ihr das? In dieser Woche erst kamen wieder zwei Menschen auf mich zu, denen stand die Angst im Gesicht. Echt? Die Angst, weil die sagten, ich kann vor Gott nicht bestehen. Nicht, weil sie ihr Leben so führten, weil sie mit Gott nichts zu tun haben wollten. Nein, im Gegenteil. Aber andere legten Maßstab an sie, der über richtig und falsch bestimmte. Und nur wenn ihre Verhaltensweise so war, wie andere es meinten, es richtig wäre, dann könnten sie wirkliche Christen sein. Tja, leider war ihr Verhalten nicht ganz gut genug. Und sie fielen durch. In der Kategorie der anderen. Geistlicher Missbrauch. Ich übe Druck aus. Anerkennung musst du dir verdienen. Ohne Fleiß kein Preis. Ich bin froh, dass das nicht das Letzte ist. Hier will ich nicht aufhören. Mein nächster Gedanke. Gott spricht mir Gerechtigkeit zu. Gott spricht mir Gerechtigkeit zu. Oder ich darf glücklich und befreit leben. Ich darf das. Ich lese nochmal den Bibeltext aus Römer 1, Vers 17. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, im Alten Testament, im Buch Habakuk, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und Luther, er schreibt dazu, ich komme wieder zurück auf das Erlebnis damals, was er hatte. Da endlich, nach Tage- und nächtelangem Nachsinnen, kam es mir. Das ist jetzt Zitat, ja. Jetzt verstand ich, was Gerechtigkeit Gottes heißt. Sie ist das Geschenk, das den Menschen gerecht macht. Bevor du dir Christus zum Vorbild und Lebensbeispiel machst, musst du ihn annehmen und erkennen als eine Gabe und ein Geschenk, das dir von Gott gegeben wird und dir gehören soll. Soweit das Zitat. Ich bin darüber gestolpert, in meinem Eingang. Er beschreibt darüber, ich habe Tage und Nächte quasi davor gesessen, bis das wirklich in mich einbringen konnte. Und dann dachte ich, ja, es ist tatsächlich so, wie wir geprägt werden im Leben, das bestimmt uns so, das bestimmt unser Denken. Und er war geprägt worden jahrelang durch die Regeln des Augustinerordens und davor auch schon durch die anderen Umstände. Und das prägt sein Gottesverständnis. So ist auch unser Gottesverständnis geprägt von dem, was sich bisher in unserem Leben ereignet hat. Und manchmal laufen wir an der wirklichen, da steht es doch, an der Aussage des Wortes Gottes vorbei, weil wir es nicht sehen. Weil wir keinen Blick dafür haben, weil wir sofort anders justiert sind auf etwas. Ja, manchmal muss man Tage und Nächte lang davor sitzen, braucht es eine wirkliche Zeit, dass Gottes Wort in mich eindringen kann, dass ich es verstehe. Auch so verstehe, dass es in meinem Leben Befreiung bewirkt, so wie Luther das jetzt hier auch erlebt hat. Und ich glaube, da ist bei diesem Begriff Glauben auch etwas dran. Dieser Begriff Glauben, Pistoio im Griechischen, der hat so zwei Seiten. So eine wie eine Münze. Deswegen habe ich jetzt gerade den Geldbeutel rausgeholt. Die seht ihr nicht da hinten. Eine kleine Münze, ein Euro. Okay, aber auch der hat zwei Seiten. Glaube hat zwei Seiten. Ich glaube, eine kennen wir ganz bestimmt, wird immer auch mal genannt Vertrauen. Glaube ist Vertrauen. Ja, das ist richtig. Die eine Seite. Aber die andere Seite ist die Treue. Glauben heißt übersetzt auch Treue. Treue und Vertrauen. Wenn Glaube das Geschenk ist, was Gott mir gibt im Leben, so wie Luther es hier beschreibt aus dem Römerbrief heraus, ich glaube, das macht er richtig, dann ist es, dass er mir seine Treue schenkt. Dass er mir seine Treue schenkt. Es geht also im Glauben nicht darum, dass ich Gott gegenüber Treue erweisen muss, sondern Gott spricht mir seine Treue zu. Gott spricht mir seine Treue zu. Und das ist das Geschenk. Gott spricht mir, vorhin bei den Geburtstagskindern, der Bibelvers dazu aus Römer 5 wurde gelesen, Gott spricht es mir zu, dass ich Frieden mit Gott habe. So schreibt Paulus die Christen in Rom an. Ihr habt Frieden mit Gott. Wie geht's weiter? Nicht durch eure Leistung, nein, durch den Glauben. Ja, was ist es denn? Nicht meins, sondern Gottes Ding ist es. Er spricht mir den Frieden zu, seine Treue zu mir. Und auf dieser Treue hin darf mein Vertrauen zu ihm wachsen. Ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist. Außer mir weiß ich noch ein oder zwei andere. Und als wir heirateten, da sagte meine Frau zu mir ja. Und wir hatten vorher nicht einen Deal abgemacht, welche Leistung. Ja? Sie sagte mir die Treue zu. Und was hat das bewirkt bei mir? Ich bin vor lauter Trauer ganz niedergesagt gewesen. Nein, ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, weil das eine Aussage ist, für die ich keine Leistung bringen musste. Aber die sagte mir jemand zu und das bedeutete, sie wollte in dieser Treue mit mir durch das Leben gehen. Und ich habe diese Treue auch zugesagt. Das hat in meinem Leben etwas bewirkt. Ich dachte so, dieser Aspekt von Glaube, Gottes Treue zu mir, ist der manchmal nicht doch drei Schritte weiter weg von meinem Selbstempfinden, als es wirklich angebracht wäre? Weiter weg von dem, was Christus eigentlich in mein Leben als Christ hineinlegen möchte? Woran liegt das? Ich meine, wir neigen auch als Gemeindetyp, Freie Evangelische Gemeinde, dazu, Glauben zu stark unter dem Begriff Vertrauen zu verstehen. Und dann im nächsten Zug Vertrauen als unseren Beitrag abzuspeichern. Als unseren Beitrag abzuspeichern. Ich vertraue dir, Jesus. In der Folge dann haben wir uns für Jesus Christus entschieden. Wir haben entschieden. Wir haben uns bekehrt. Wir sind Christen geworden. Ja, so richtig diese Formulierung auch sein mögen, sie haben aber einen ganz gefährlichen Hang, Glauben subtil als meine Leistung zu verstehen. Als meine Leistung zu verstehen. Und Glauben mehr von der Treue Gottes zu mir aufzufassen, das löst ganz andere Empfindungen aus. Er spricht mir das zu. Ich bin, du bist ein von Gott geliebter Mensch. Gottes Treue zu mir hat er schon unter Beweis gestellt, als es mich überhaupt noch nicht gab. Da ist er für mich schon am Kreuz gestorben. Was hat das mit meiner Leistung zu tun? Gar nichts. Es ist Gottes Treue, es ist Gottes Treue zu dir, was den Grund des Glaubens ausmacht. Und diese Treue ist einfach ein Geschenk. Es ist Gottes Denke für mein Leben. Ich, Gott, bin dir treu. Nun, jetzt könnte ich theoretisch weiterreden darüber, aber jetzt brauchen wir den Moment, an dem es bei dir Klick machen darf. Indem es in dein Inneres eindringen darf, dass Gott es zu dir sagt. Ich bin dir treu. Und du nimm das auch als Geschenk auf. Nimm das in dein Leben ein. Lass es doch so sein, jetzt rede ich mal in der dritten Person, lass es doch so sein, dass meine Treue dann dein ganzes Sein durchdringt, dein ganzes Leben durchdringt. Genauso wie es mich verändert hat, als Adelheid und ich geheiratet haben. Ja. So ist es, dass dich Gottes Treue, die Annahme dieser Treue, dich auch verändern will. Dein Leben durchdringen will. Ich komme zum Schluss. Es ist tatsächlich ein Geschenk, das Gott dir macht, dass er Frieden zu ihm in dein Leben hineinbringen möchte. Dass er dir deine Schuld vergibt. Dass er eine Beziehung, dass er eine Beziehung aufbaut zu dir. Wisst ihr, was die Hürde ist des Glaubens? Die Hürde des Glaubens, die liegt in der Einfachheit. Die liegt in der Einfachheit. Dass Gott kommt und mir ein Geschenk macht. Und da steht. Und ich darf eben nicht zu stolz sein, Gottes Treue mir gegenüber persönlich auch anzunehmen. Das Geschenk, das er mir hinhält, auch dazu zu greifen. Dieser Treue Gottes so in meinem Leben Raum zu geben, dass es auch zu meinem Vertrauen ihm gegenüber führt. Das heißt, dieses Geschenk annehmen. Und nun kann es sein, dass, wenn ich von diesem Glauben gesprochen habe, aus dem Römerbrief heute Morgen, dieser Glaube als Geschenk, dass Gott dir Frieden hineingeben möchte und nicht abgehandelt habe, zum Glauben gehört aber das Glaubensbekenntnis und wer weiß was alles, die einzelnen Aussagen, die lassen wir mal alle hingestellt. Auch das ist keine Leistung. Das entwickelt sich alles, wenn du Gottes Treue für dein Leben zulässt. Wenn du Ja dazu sagst, ich will sie in Anspruch nehmen. Und vielleicht ist heute Morgen für dich, auch wenn du da oben sitzt, der Zeitpunkt gekommen, an dem du sagst, weißt du, ich will mein Leben nicht auf diese Leistung bauen, sondern ich will, Jesus Christus, ich will deine Treue für mein Leben in Anspruch nehmen. Auf deine Treue kommt es an. Ey, das wäre ein toller Punkt, wenn das sein würde heute Morgen. Dann solltest du diese Zeit nicht vorübergehen lassen. Dann solltest du das wirklich festmachen mit Gott und ihm das auch sagen. Und wenn du möchtest, können wir gerne nachher auch nochmal darüber reden. Wir können das gerne zusammen festmachen. Aber das zu verstehen und das in dein Leben hineinfließen zu lassen, das ist eben Gottes Treue zu dir. Dass diese Treue gilt, das wird dein Leben auf andere Füße stellen. Das macht dich nicht abhängig von dem, was andere denken. Das macht dich nicht abhängig von irgendwelchen Leistungen, die du zu erbringen möchtest. Und das führt dich auf einen ganz anderen Weg als denjenigen, dass du vor Gott Leistung erbringen möchtest oder müsstest. Lass doch diesen Gottesdienst insgesamt mit allem, was dazugehört, eine Einladung an dich sein, dass du Gottes Treue in deinem Leben zulässt. Und einfach sagst, ja. Eben, weil er dich so liebt.